Vers 326. Sutra Kari Disha Yadi Karaha Upadesha Apani Karaha Yadi Rityaye Pravesha. Übersetzung. Dann bat Sanatana Goswami den Herrn: Bitte sage mir persönlich, wie ich dieses schwierige Buch über das Verhalten von Vaishnavas schreiben soll. Bitte offenbare dich in meinem Herzen. Erläuterung: Vaishnava-Literatur zu schreiben ist nicht die Aufgabe eines gewöhnlichen Menschen. Vaishnava-Schriften sind keine erfundene mentale Spekulation, sondern ausschließlich autorisierte Bücher, die dafür gedacht sind, diejenigen zu führen, die Vaishnavas werden wollen. Daher kann ein gewöhnlicher Mensch nicht einfach seine eigene Meinung wiedergeben. Seine Meinung muss stets mit der Schlussfolgerung der Veden übereinstimmen. Wenn man nicht als Vaishnava äußerst qualifiziert und von einer höher gestellten Autorität ermächtigt ist, in Klammer von der höchsten Persönlichkeit Gottes, kann man keine Vaishnava-Literatur oder Erläuterungen und Kommentare zum Srimad Bhagavatam und zur Bhagavad Gita verfassen. Vers 327. Tabe Tara Disha Spure Mo Nichera Ridaya Ishvara Tumi Ye Karaha Se Siddha Haya. Übersetzung. Offenbare dich bitte in meinen Herzen und stehe mir persönlich beim Verfassen dieses Buches zur Seite. Dann hätte ich die Hoffnung, es schreiben zu können, obwohl ich von niedriger Geburt bin. Du kannst dies tun, denn du bist die höchste Persönlichkeit Gottes selbst, und was immer du unternimmst, ist vollkommen. Vers 328. Prabhu Kahe Ye Karite Karibatumi Mana Krishna Se Se Toma Karabe Spurana. Übersetzung. Sri Chaitanya Mahaprabhu gab zur Antwort: Durch die Gunst Sri Krishnas bist du befähigt, was immer du tun möchtest, in korrekter Weise auszuführen. Es wird dir den wahren Sinn offenbaren. Erläuterung: Sanatan Goswami war ein reiner Geweihter Sri Krishnas. Ein reiner Gottgeweihter hat nichts anderes zu tun, als Krishna zu dienen. Folglich ist Krishna immer bereit, ihm zu helfen. Diese Segnung wurde Sanatana Goswami von Sri Chaitanya Mahaprabhu zuteil, sodass er ermächtigt wurde, Vaishnavas Smriti zu schreiben. Sanatana Goswami war ein reiner Geweihter des Herrn, und durch die Segnungen Sri Chaitanya Mahaprabhus war er in der Lage, das Buch in vollkommener Weise zu schreiben. Vers 329. Tatapi e srutera shuna dik darshana sakarana liki adau guru ashraya. Übersetzung. Da du mich um einen Überblick gebeten hast, höre nun bitte diese wenigen Hinweise. Am Anfang muss man bei einem echten spirituellen Meister Zuflucht suchen. Vers 330. Guru Lakshana Shishya Lakshana Donhada Parikshana Sevya Bhagavan Sarva Mantra Vicharana. Übersetzung. In deinem Buch sollten die Merkmale eines echten Guru und eines echten Schülers aufgeführt werden. Dann kann man sich, bevor man einen spirituellen Meister annimmt, Gewissheit über die Stellung des spirituellen Meisters verschaffen. Auf ähnliche Weise kann sich auch der spirituelle Meister der Stellung des Schülers vergewissern. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, sollte als das verehrenswürdige Objekt beschrieben werden, und du solltest dir dabei den Bija-Mantra zur Verehrung Krishnas, Ramas oder irgendeiner anderen Erweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes vor Augen halten. Erläuterung. Im Padma Purana werden die Merkmale des Guru, des echten spirituellen Meisters, wie folgt beschrieben: Maha Bhagavata Shreto Brahmano Vai Gurur Nriyanam Sarvesham Eva Lokanam Asau Pujo Yata Harihi Maha Kula Prasutopi Sarva Yachne Shu Dikshitaha Sahasra Shakadhyayicha na Guruhu Syat Avaishnavaha. Der Guru muss auf der allerhöchsten Ebene hingebungsvollen Dienstes verankert sein. Es gibt drei Arten von Gottgeweihten und der Guru muss von der obersten Klasse akzeptiert werden. Der erstklassige Gottgeweihte ist der spirituelle Meister für alle Arten von Menschen. Es wird gesagt Gurur Nrinam. Das Wort Nrinam bedeutet aller menschlichen Wesen. Der Guru ist nicht auf eine bestimmte Gruppe von Menschen begrenzt. In Rupa Goswamis Upadeshamrita heißt es, dass ein Guru ein Goswami ist, das heißt ein Beherrscher der Sinne und des Geistes. Solch ein Guru kann Schüler aus aller Welt annehmen. Prithivim sa shishyat naran, daran ist der echte Guru zu erkennen. In Indien gibt es viele sogenannte Gurus, die ihre Tätigkeit auf eine bestimmte Region oder Provinz beschränken. Sie reisen nicht einmal durch Indien und behaupten doch von sich Jagat Guru zu sein, Guru der gesamten Welt. Solche betrügerischen Gurus sollte man nicht annehmen. Jeder kann sehen, dass ein wirklich echter spiritueller Meister Schüler aus aller Welt annimmt. Der Guru ist ein qualifizierter Brahmana. Deshalb kennt er sowohl Brahman als auch Para-Brahman. Somit widmet er sein Leben dem Dienst zum Para-Brahman. Der echte spirituelle Meister, der Schüler aus aller Welt annimmt, wird auch auf der ganzen Welt wegen seiner Eigenschaften verehrt. Lokanam asau bhujyo yatha harihi. Die Menschen auf der ganzen Erde verehren ihn genauso wie die höchste Persönlichkeit Gottes verehren. All diese Ehrungen werden ihm entgegengebracht, weil er strikt den brahmanischen Prinzipien folgt und diese seine Schüler lehrt. Solch ein Mensch wird Acharya genannt, weil er die Grundsätze des hingebungsvollen Dienstes kennt, sich ihnen gemäß verhält und seine Schüler lehrt, seinen Fußspuren zu folgen. Daher gilt er als Acharya oder Jagat Guru. Selbst jemand, der in einer Brahmana-Familie geboren wurde und sich fachmännisch darin auskennt, wie man Opfer ausführt, kann nicht als Guru akzeptiert werden, wenn er kein strikter Vaishnava ist. Ein Guru ist aufgrund seiner Qualifikation ein Brahmana und kann andere gemäß den Prinzipien der Shastras und den brahmanischen Qualifikationen zu Brahmanas machen. Das Brahmanentum ist nicht eine Frage der Vererbung. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 7.32.11 erklärt Sri Narada Muni Maharaj Yudhisthira, was ein Brahmana ist. Er stellt fest, dass jeder, der die Eigenschaften eines Brahmana aufweist, als solcher betrachtet werden soll, ob er nun von Geburt ein Kshatriya, Vaishya oder selbst ein Shudra ist. Sridhar Swami hat dies wie folgt kommentiert. Shabadipir eva brahmanandi yavaharo mukyaha na chati matraditi aha yas yeti yat yadi anyatra varnan tare pi trishyata tat varnan taram taneiva lakshana nimitinaiva varnena vinir deshet na tu chati nimetenti artaha. Es gibt eine ähnliche Aussage von Nilakanta, dem Kommentar des Mahabharata. Shudro pi shamati upedo brahmana eva, brahmano pi kamati upetaha shudra eva. Obwohl man in einer Familie von Shudras geboren sein mag, muss man als Brahmana akzeptiert werden, wenn man mit den brahmanischen Eigenschaften ausgestattet ist, die mit Shama in Klammer Beherrschung des Geistes beginnen. Obwohl man in einer Familie von Brahmanas geboren sein mag, muss man als Shudra betrachtet werden, wenn man die Eigenschaften besitzt, die man Karma in Klammer Lust beginnen. Niemand sollte sich nur aufgrund der Tatsache, dass er in einer Brahmana-Familie geboren wurde, als Brahmane ausgeben. Man muss sich durch die brahmanischen Eigenschaften qualifizieren, die in den Shastras speziell in der Bhagavad Gita erwähnt werden. Shamu Damas Tapaha Shaucham Kshantir Archavam Evacha Jnanam Vinanam Astityam Brahma Karma Svabhava Yam. Friedfertigkeit, Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Reinheit, Duldsamkeit, Ehrlichkeit, Gelehrsamkeit, Weisheit und Religiosität sind die Eigenschaften, die die Handlungsweise der Brahmanas bestimmt. In Klammer Bhagavad Gita 18.42. Solange man sich nicht durch diese Attribute qualifiziert, kann man nicht als Brahmana akzeptiert werden. Dies hängt nicht von der Geburt in einer Brahmana-Familie ab. In diesem Zusammenhang bemerkt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass Narottam Das Thakur und Shyamananda Goswami, obwohl nicht in einer Brahmana-Familie geboren, als echte spirituelle Meister angesehen wurden, weil sie aufgrund ihrer Qualifikation Brahmanas waren. Persönlichkeiten wie Sri Ganga Narayana, Ramakrishna und viele andere, die eigentlich in Brahmana-Familien geboren worden waren, nahmen Narottam Das Thakur und Shyamananda Goswami als ihren spirituellen Meister an. Ein Mahabhagavata ist jemand, der seinen Körper mit Tilak schmückt und dessen Name durch das Wort Dasa darauf hinweist, dass er ein Diener Krishnas ist. Auch ist er von einem echten spirituellen Meister eingeweiht worden und versteht sich darauf, die Bildgestalt zu verehren, Mantras korrekt zu chanten, Opfer auszuführen, dem Herrn Gebete darzubringen und Sankirtan auszuführen. Er weiß, wie man der höchsten Persönlichkeit Gottes dient und wie man einen Vaishnava respektiert. Wer die höchste Stellung eines Mahabhagavata erreicht hat, soll als Guru angenommen und genau wie Hari die Persönlichkeit Gottes verehrt werden. Einzig ein solcher Mensch ist befähigt, die Stellung eines Guru einzunehmen. Wenn man jedoch hohe Qualifikation besitzt, aber kein Vaishnava ist, kann man nicht als Guru akzeptiert werden. Man kann kein Brahmana sein, wenn man kein Vaishnava ist. Ein Vaishnava ist bereits ein Brahmana. Wenn ein Guru als Vaishnava völlig qualifiziert ist, muss er als ein Brahmana angesehen werden, selbst wenn er nicht in einer Brahmana-Familie geboren wurde. Die Handhabungen des Kastensystems, einen Brahmana an seiner Geburt zu erkennen, kann in Bezug auf einen echten spirituellen Meister nicht gebilligt werden. Ein spiritueller Meister ist ein qualifizierter Brahmana und Acharya. Wer kein qualifizierter Brahmana ist, ist kein Experte auf dem Gebiet der vedischen Schriften. Nana, Shastra, Vicharanaika, Nipunau. Jeder Vaishnava ist ein spiritueller Meister und ein spiritueller Meister ist automatisch sehr erfahren im brahmanischen Verhalten. Ebenso versteht er die vedischen Shastras. In ähnlicher Weise müssen auch die Qualifikationen eines Schülers vom spirituellen Meister überprüft werden, bevor er ihn als Schüler annimmt. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein macht zur Bedingung, dass man gewillt ist, die vier Säulen sündhaften Lebens aufzugeben: unerlaubte Sexualität, Fleischessen, Berauschung und Glücksspiel. Vor allem in den westlichen Ländern beobachten wir zunächst, ob ein potenzieller Schüler gewillt ist, den regulierenden Prinzipien zu folgen. Dann erhält er den Namen eines Vaishnava-Dieners und die Einweihung in den Hare Krishna Mahamantra, den er täglich mindestens 16 Runden chanten muss. Auf diese Weise bringt der Schüler unter der Führung des spirituellen Meisters oder dessen Repräsentanten mindestens 6 Monate lang hingebungsvollen Dienst dar. Dann wird er für eine zweite Einweihung vorgeschlagen, während er ihm die heilige Schnur übergeben und er als ein echter Brahmana angenommen wird. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat das System eingeführt, einen echten Vaishnava die heilige Schnur zu übergeben, und wir folgen ebenfalls seinen Fußspuren. Die Eigenschaften eines echten Schülers werden im Srimad Bhagavatam in Klammer 11.10.6 wie folgt beschrieben. Der Schüler muss folgende Merkmale aufweisen. Er muss sein Interesse an der materiellen körperlichen Auffassung des Lebens aufgeben. Er muss materielle Lust, Wut, Gier, Illusion, Verrücktheit und Neid aufgeben. Er sollte sich nur für das Verständnis der Wissenschaft von Gott interessieren und bereit sein, alle diesbezüglichen Punkte zu berücksichtigen. Er sollte nicht mehr denken, ich bin dieser Körper oder dies gehört mir. Man muss den spirituellen Meister mit unerschütterlichem Vertrauen lieben und sehr standhaft und gefestigt sein. Ein echter Schüler sollte stets Fragen zum Verständnis transzendentaler Themen stellen. Er darf nicht unter guten Eigenschaften nach Fehlern suchen und sollte kein Interesse mehr an materiellen Themen besitzen. Sein einziges Interesse sollte Krishna, der höchste persönliche Gott, gelten. Was dieses gegenseitige Überprüfen des spirituellen Meisters und des Schülers betrifft, so erklärt Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dass ein echter Schüler sehr begierig sein muss, Fragen über transzendentale Themen zu stellen, wie es im Srimad Bhagavatam in Klammer 11.3.21 heißt. Tasmat Gurum Prabhyeta Jina Suhu Shreya Uttamam. Wer sehr wissbegierig ist und das höchste Ziel und den höchsten Nutzen des Lebens verstehen möchte, muss sich einem echten spirituellen Meister nähern und sich ihm ergeben. Ein ernsthafter Schüler sollte bei der Wahl eines echten spirituellen Meisters mit Sorgfalt vorgehen und sicher sein, dass der spirituelle Meister ihn mit transzendentalen Notwendigkeiten versorgen kann. Der spirituelle Meister muss beobachten, wie begierig der Schüler nach Wissen und dem Verständnis transzendentaler Themen ist. Der spirituelle Meister sollte die Wissbegierde des Schülers mindestens 6 Monate oder 1 Jahr lang prüfen. Ein spiritueller Meister sollte nicht sehr daran streben, einen Schüler nur aufgrund seines materiellen Reichtums anzunehmen. Es mag manchmal vorkommen, dass ein großer Geschäftsmann oder Großgrundbesitzer sich einem spirituellen Meister nähert und um Einweihung bittet. Diejenigen, deren Interesse materiellen Dingen gilt, werden Vyashayis in Klammer Karmis genannt, was darauf hinweist, dass sie sehr auf Sinnenbefriedigung aus sind. Solche Vyashayis nähern sich manchmal einem berühmten Guru und fragen, ob sie sein Schüler werden können, nur weil es Mode ist. Zuweilen geben sich Vyashayis als Schüler eines anerkannten spirituellen Meisters aus, nur um ihre Tätigkeiten zu verschleiern und sich den Anschein zu geben, sie seien im spirituellen Wissen sehr fortgeschritten. Mit anderen Worten, es liegt ihnen nur daran, materiellen Erfolg zu erreichen. Ein spiritueller Meister muss in dieser Hinsicht sehr achtsam sein. Solche Dinge gehen auf der ganzen Welt vor sich. Der spirituelle Meister nimmt einen materiell wohlhabenden Schüler nicht deshalb an, um zu zeigen, was für einen bedeutenden Schüler er hat. Er weiß, dass er durch die Gemeinschaft mit solchen Vyashayi-Schülern herunterfallen kann. Jemand, der einen Vyashayi-Schüler annimmt, ist kein echter spiritueller Meister. Selbst wenn er es ist, mag seine Stellung aufgrund der Gemeinschaft mit einem skrupellosen Vyashayi Schaden erleiden. Wenn ein sogenannter spiritueller Meister einen Schüler nur um seines eigenen Wohlergehens oder eines materiellen Gewinns willen annimmt, wird die Beziehung zwischen ihm und dem Schüler zu einer materiellen Angelegenheit und der spirituelle Meister wird wie ein smarter Guru. Viele Kasten Goswamis legen sich berufsmäßig einige Schüler zu, die sich jedoch nicht um ihren spirituellen Meister oder seine Anweisungen kümmern. Solche spirituellen Meister geben sich einfach mit den materiellen Vorteilen zufrieden, die ihnen ihre Schüler verschaffen. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur verurteilt eine derartige Beziehung und nennt solche spirituellen Meister und Schüler eine Gesellschaft von Betrügern und Betrogenen. Sie werden auch als Baulas oder Prakrita Sahajyas bezeichnet. Ihr Ziel besteht darin, die Verbindung zwischen dem spirituellen Meister und dem Schüler zu einer sehr billigen Sache zu degradieren. Sie sind nicht ernsthaft um das Verständnis spirituellen Lebens bemüht. Die Wörter Sevya, Bhagavan sind in diesem Vers von Bedeutung. Bhagavan weist auf die höchste Persönlichkeit Gottes, Vishnu, hin. Allein Vishnu ist verehrenswürdig. Es besteht keine Notwendigkeit, Halbgötter zu verehren. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Menschen, deren Geist von materiellen Verlangen verzehrt ist, geben sich Halbgöttern hin und folgen entsprechend ihrem Wesen bestimmten Regeln und Vorschriften der Verehrung. In Klammer Bhagavad Gita 7.20. Im Skanda Purana heißt es auch: Jemand, der die Halbgötter verehrt und Sri Vasudeva aufgibt, gleicht einem Menschen, der den Schutz seiner Mutter verlässt und Zuflucht bei einer Hexe sucht. In der Bhagavad Gita in Klammer 9.23 heißt es ebenfalls: O Sohn Kuntis, alles, was jemand anderen Göttern opfert, ist in Wirklichkeit für mich allein bestimmt, doch wird es ohne rechtes Verständnis geopfert. Auch die Halbgötter sind Lebewesen und Bestandteile Krishnas. Deshalb verehrt man in gewissem Sinn Krishna, wenn man die Halbgötter verehrt, jedoch nicht in der rechten Art und Weise. Es gibt einige geeignete Methoden, um einen Baum zu bewässern. Man sollte die Wurzel begießen. Wenn man jedoch stattdessen die Blätter und Äste begießt, verschwendet man nur seine Zeit. Wenn man die Halbgötter verehrt und dabei Sri Vishnu ausschließt, kann der Lohn nur materiell sein, wie es in der Bhagavad Gita bestätigt wird. Menschen mit geringer Intelligenz verehren die Halbgötter und ihre Früchte sind begrenzt und vergänglich. Die Verehrer der Halbgötter gehen zu den Planeten der Halbgötter, doch meine Geweihten erreichen letztlich meinen höchsten Planeten, in Klammer Bhagavad Gita 7.23. Die Verehrung von Halbgöttern ist für weniger intelligente Menschen gedacht, die ihnen allen Nutzen, den man aus der Halbgötterverehrung ziehen kann, ist materiell, zeitweilig und widerrufbar. Im Hari Bhakti Vilas wird ebenfalls gesagt: Wer Sri Vishnu und die Halbgötter auf dieselbe Stufe stellt, ist sofort als Schurke zu betrachten, was spirituelles Verständnis betrifft. In der materiellen Welt gibt es drei Erscheinungsweisen der Natur. Wer sich jedoch auf der spirituellen Ebene befindet, steht über den materiellen Erscheinungsweisen, auch wenn er innerhalb dieser materiellen Welt lebt. Sri Krishna erklärt in der Bhagavad Gita in Klammer 14.26: Wer sich völlig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt und unter keinen Umständen zu Fall kommt, transzendiert auf der Stelle die Erscheinungsweisen der materiellen Natur und erreicht so die Ebene des Brahmans. Wenn man sich im hingebungsvollen Dienst des höchsten Herrn beschäftigt, befindet man sich in einer transzendentalen Stellung. Obwohl man sich in der materiellen Welt in der Erscheinungsweise der Tugend befinden mag, ist man stets der Verschmutzung durch die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit ausgesetzt. Wenn sich die Erscheinungsweise der Tugend mit der Leidenschaft vermischt, verehrt man den Sonnengott Vishwavan. Wenn sich die Erscheinungsweise der Tugend mit der der Unwissenheit vermischt, verehrt man Ganapati, Ganesha. Wenn sich die Erscheinungsweisen der Leidenschaft mit der der Unwissenheit vermischt, verehrt man Durga oder Kali, die äußere Energie. Wenn man sich gänzlich in der Erscheinungsweise der Unwissenheit befindet, wird man ein Geweihter Shivas, denn Shiva ist die Gottheit, die für die Erscheinungsweise der Unwissenheit in der materiellen Welt zuständig ist. Wenn man jedoch von dem Einfluss aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur vollständig frei ist, wird man ein reiner Vaishnava auf der hingebungsvollen Ebene. Srila Rupa Goswami sagt in seinem Bhakti Rasamrinda Sindhu: Die Stellung von Vishuddha Sattva ist die unverschmutzte Tugend. Auf dieser Ebene kann man verstehen, Ardhyao Bhagavan Rajasa Tanyas Tat Dama Vrindavanam. Die höchste Persönlichkeit Gottes, der Sohn Nanda Maharajas, muss zusammen mit seinem transzendentalen Reich Vrindavan verehrt werden. Das Wort Sarva Mantra Vicharana bedeutet, alle verschiedenen Arten von Mantras in Erwägung zu ziehen. Es gibt verschiedene Arten von Mantras für verschiedene Arten von Gottgeweihten. Es gibt die Mantras, die man als Dvadash Akshara kennt und die aus 12 Silben bestehen. Ähnlich gibt es Mantras, die aus 18 Silben bestehen, wie zum Beispiel den Narasimha Mantra, den Rama Mantra, den Gopal Mantra und so weiter. Jeder einzelne Mantra hat seine eigene spirituelle Bedeutung. Der spirituelle Meister muss für seinen Schüler einen Mantra auswählen, der dessen Fähigkeit entspricht, verschiedene Mantras zu chanten. Vers 331: Mantra Adhikari Mantra Siddhi Adi Shodana Diksha Pratha Smritikritya Shaucha Achmana. Übersetzung: Du solltest die Qualifikationen behandeln, die nötig sind, um einen Mantra entgegenzunehmen. Erwähne ferner die vervollkommende und reinigende Kraft des Mantra, die Einweihung, die morgendliche Pflichten, das Erinnern an den höchsten Herrn, Sauberkeit sowie das Waschen des Mundes und andere Körperteile. Erläuterung: Im Hari Bhakti Vilas in Klammer 1.194 wird folgende Anweisung erteilt: Tantrikeshu cha mantreshu dikshayam yoshitam api Sattvinam Adhikarosti Shudradinam Cha Satyam. Shudras und keusche Frauen, die ernsthaft am Verständnis der absoluten Wahrheit interessiert sind, besitzen die Eigenschaften, um mit dem Pancharikrita-Mantras eingeweiht zu werden. Dies wird ebenfalls in der Bhagavad Gita in Klammer 9.32 bestätigt. Mam hi partha vyaprashriya yepi syuhu papa yon yaha. O Sohn Britas, diejenigen, die bei mir Zuflucht suchen, können das höchste Ziel erreichen, auch wenn sie von niederer Geburt sind, wie Frauen, Vaishyas, in Klammer Kaufleute, oder auch Shudras, in Klammer Arbeiter. Wenn man tatsächlich Krishna dienen will, spielt es keine Rolle, ob man ein Shudra, Vaishya oder selbst eine Frau ist. Wenn man aufrichtig danach strebt, den Hare Krishna Mantra oder Diksha Mantra zu chanten, ist man qualifiziert, gemäß dem Pancharatrika-Vorgang eingeweiht zu werden. Nach den vedischen Prinzipien kann nur ein Brahmana eingeweiht werden, der sich vollständig in seinen vorgeschriebenen Pflichten beschäftigt. Shudras und Frauen sind nicht zur Vaidika-Einweihung zugelassen. Solange einen der Spiritual Meister nicht für geeignet einschätzt, kann man kein Mantra aus dem Pancharikra Vaidhi oder dem Vaidika Vaidhi empfangen. Wenn man geeignet ist, den Mantra entgegenzunehmen, wird man durch den Pancharatrika Vaidhi oder den Vaidika Vaidhi eingeweiht. In beiden Fällen ist das Resultat das gleiche. In Bezug auf Mantra Siddhi Adi Shodhana, die Wirksamkeit des Mantra, trifft Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 16 Unterteilungen, die im Hari Bhakti Vilas in Klammer ab dem Vers 1000, ab dem Vers 1.204 bestätigt werden. Sita, Satya, Susitari, Gramya, Chenyo, Vichakshanaihi. Es gibt erstens Sita, zweitens Satya, drittens Susita und viertens Adi. Diese vier Prinzipien lassen sich weiter unterteilen. In erstens Sita Sita, zweitens Sita Satya, drittens Sita Susita, viertens Sita Ara, fünftens Satya Sita, sechstens Satya Satya, siebtens Satya Susita, achtens Satya Adi, neuntens Susita Sita, zehntens Susita Satya, 11. Susita Susitya, 12. Susitya Adi, 13. Arisita, 14. Arisatya, 15. Aris Susita und 16. Ari Ari. Wer mit dem 18-silbigen Mantra eingeweiht wird, braucht sich nicht um die oben erwähnten 16 Unterteilungen kümmern, wie es im Hari Bhakti Vilas in Klammer 1.215, 219, 220 heißt. Es gibt Shodhana oder Reinigung des Mantra, doch was den Krishna-Mantra betrifft, braucht man dies nicht in Erwägung zu ziehen. Baltivat Krishna Mantranam Samskara Pekshanam Nahi. Der Krishna-Mantra ist so stark, dass für Shodhana keine Notwendigkeit besteht, in Klammer 1.235. Was Diksha betrifft, sollte man im Madhya Lila 15. Kapitel, Vers 108, nachschlagen. Im Ganzen gesehen lässt sich sagen, dass jemand, der gemäß dem Pancharika Vaidhi eingeweiht wird, bereits die Stellung eines Brahmana erreicht hat. Dies wird ebenfalls im Hari Bhakti Vilas in Klammer 2.12 betont. Genau wie Glockenmetall durch Berührung mit Quecksilber in Gold verwandelt werden kann, so erreicht ein Schüler, der von einem echten Guru eingeweiht wird, unverzüglich die Stellung eines Brahmana. Was den Zeitpunkt der Diksha in Klammer Einweihung betrifft, so hängt alles von der Position des Guru ab. Sobald man durch Zufall oder Planung einen echten Guru findet, sollte man sofort die Gelegenheit ergreifen, um von ihm die Einweihung zu bekommen. In dem Buch mit dem Titel Tava Sagara wird gesagt: Wenn man durch Zufall einen Satguru trifft, spielt es keine Rolle, ob man im Tempel oder im Wald lebt. Wenn der Satguru der echte spirituelle Meister einverstanden ist, kann man auf der Stelle eingeweiht werden und sollte nicht auf eine geeignete Zeit oder einen geeigneten Ort warten. In den frühen Morgenstunden, in Klammer Brahma Muhurta, sollte man aufstehen und sofort den Hare Krishna Mantra chanten oder wenigstens Krishna, Krishna, Krishna. Auf diese Weise sollte man sich an Krishna erinnern. Auch sollten einige Shlokas oder Gebete gechantet werden. Durch das Chanten wird man sofort vom Glück begünstigt und transzendiert den schlechten Einfluss der materiellen Eigenschaften. Eigentlich muss man sich 24 Stunden am Tag mit Chanten beschäftigen und sich an Sri Krishna erinnern, so gut es geht. Krishna ist der Ursprung Sri Vishnus. Man sollte sich stets an ihn erinnern und ihn zu keiner Zeit vergessen. Alle Regeln und Gebote, die in den Shastras erwähnt werden, sollten diesen zwei Prinzipien dienen. Dies ist ein Vers aus dem Teil des Padma Purana, der Brihat Sahasra Nam Stotra heißt. Pratha Kritya bedeutet, dass man sich regelmäßig entleeren und danach reinigen sollte, indem man ein Bad nimmt. Man muss gurgeln, in Klammer Achamana, und seine Zähne bürsten, in Klammer Danta Davana. Dies sollte man entweder mit Zweigen oder mit einer Zahnbürste tun, je nachdem, was zur Verfügung steht. Dies wird den Mund reinigen. Dann sollte man ein Bad nehmen. Haushälter und Vanaprastas sollten im Grunde zweimal täglich baden. In Klammer Pratar Madhyana Yoho Snanam Vanaprastam Grihasthayoho. Ein Sannyasi sollte dreimal täglich baden und ein Brahmachari braucht nur ein Bad pro Tag nehmen. Wenn man nicht die Gelegenheit hat, mit Wasser zu baden, sollte man dies durch das Chanten des Hare Krishna Mantra tun. Darüber hinaus muss man auch ein Satyari Vandana ausführen. Das bedeutet, dass man seinen Gayatri Mantra dreimal täglich chanten muss, morgens, mittags und abends. Vers 332. Danta Davana Snana Sajari Vandana Guru Seva Utva Pundra Chakradi Dharana. Übersetzung: Am Morgen sollte man regelmäßig seine Zähne bürsten, ein Bad nehmen, dem Herrn Gebete darbringen und dem Spiritual Meister seine Ehrbietungen erweisen. Man sollte dem Spiritual Meister Dienst erweisen und seinen Körper an 12 Stellen mit Urdhva Pundra in Klammer Tilak bemalen. Man sollte seinen Körper mit den heiligen Namen des Herrn oder mit den Symbolen des Herrn versehen, wie zum Beispiel den Feuerrad oder der Keule. Vers 333. Gopi Chandana Malya Triti Tulasi Aharana Vastra Pitta Kriya Samskara Krishna Prabhudana. Übersetzung: Anschließend solltest du beschreiben, wie man seinen Körper mit Gopi Chandana schmückt, eine Halskette aus Holzperlen trägt, Blätter vom Tulasi-Baum pflückt, seine Kleidung und den Altar reinigt, sein Haus oder seine Wohnung sauber hält und zum Tempel geht und dort die Glocke läutet, um die Aufmerksamkeit Sri Krishnas auf sich zu lenken. Vers 334. Pancha Shodasha Panchasya Upachari Archana Panchakala Pucha Arati Krishnera Bhojana Shyana. Übersetzung: Beschreibe auch die Verehrung der Bildgestalten und wie man Krishna mindestens 5-mal täglich Speisen darzubringen sollte. Zu gegebener Zeit sollte man Krishna auf ein Bett zur Ruhe legen. Du solltest überdies den Vorgang der Arati-Opferung und der Verehrung des Herrn beschreiben, der gemäß einer Liste mit 5, 16 und oder 50 Zutaten ausgeführt wird. Erläuterung: Die 5 Zutaten sind: erstens sehr gute Parfüms, zweitens sehr gute Blumen, drittens Räucherwerk, viertens eine Lampe und fünftens etwas Essbares. Was Shota Shopachara, die 16 Zutaten betrifft, so sollte man erstens für einen Sitzplatz in Klammer Asana sorgen, zweitens Krishna bitten, sich niederzusetzen, drittens Argya darbringen, viertens Wasser zur Waschung der Beine opfern, fünftens den Mund waschen, sechstens Madhuparka darbringen, siebtens Wasser zur Waschung des Mundes opfern, achtens baden, neuntens Gewänder darbringen, zehntens den Körper des Herrn mit Schmuck verzieren, elftens süßes Parfum opfern, Zwölftens, wohlriechende Blumen wie Rosen oder Chapaka darbringen. Dreizehntens, das Räucherwerk opfern. Vierzehntens, eine Lampe darbringen. Fünfzehntens, gutes Essen opfern. Sowie sechzehntens, Gebete darbringen. Im Haribakti Village, in Klammer 11. Village, Vers 127 bis 140, findet sich eine anschauliche Beschreibung der Dinge, die man zur Verehrung der Bildgestalt benötigt. Dort werden 64 Punkte angeführt. Im Tempel sollte die Verehrung so prachtvoll sein, dass alle 64 Punkte für die Zufriedenstellung der höchsten Persönlichkeit Gottes eingehalten werden. Zuweilen ist es unmöglich, alle 64 Gegenstände zu bekommen. Daher empfehlen wir, dass man zumindest am Tag der Installierung für alle 64 Dinge sorgen soll. Wenn der Herr in einem Tempel neu aufgestellt ist, sollte die Verehrung mit allen 64 Zutaten so lange wie möglich fortgeführt werden. Diese 64 Zutaten sind: Erstens, von dem Tempelraum muss eine Glocke hängen, damit jeder, der den Raum betritt, die Glocke läuten kann. Diese wird Prabhudana genannt, das heißt sich in unterwürfiger Haltung dem Herrn darbringen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, der Besucher muss Chaya Sri Radha Govinda oder Chaya Sri Radha Madhava chanten, wenn er die Glocke läutet. In beiden Fällen muss das Wort Chaya ausgesprochen werden. Drittens, man sollte unverzüglich dem Herrn seine Ehrerbietungen darbringen, indem man wie ein Stock zu Boden fällt. Viertens, am frühen Morgen, 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang, muss im Tempel regelmäßig eine Mangal Arati stattfinden. Fünftens, vor dem Altar muss ein Asana, ein Sitz stehen, der für den Spiritual Meister bestimmt ist. Der Schüler bringt alles zum Spiritual Meister und dieser opfert alles der höchsten Persönlichkeit Gottes. Sechstens, nach der Mangal Arati sollte die Bildgestalt sich mit einem Zweig die Zähne bürsten. Deshalb muss ein Zweig geopfert werden. Siebtens, Wasser zur Waschung der Füße der Bildgestalt müssen geopfert werden. Achtens, Argya sollte geopfert werden. Neuntens, Wasser für Ajmana sollte geopfert werden. Zehntens, Madhu Parka, das heißt ein kleines Gefäß für Madhu, in Klammer Honig, ein wenig Ghee, ein bisschen Wasser, etwas Zucker, Joghurt und Milch sollten dargebracht werden. Dies nennt man Madhu Parka Ajmana. Elftens, man sollte hölzerne Schuhe vor den Herrn stellen. Zwölftens, man sollte den Körper des Herrn massieren. Dreizehntens, man sollte den Körper des Herrn mit Öl einreiben. Vierzehntens, mit einem weichen, feuchten Schwamm sollte man das ganze Öl vom Körper des Herrn entfernen. Fünfzehntens, man sollte den Herrn mit Wasser baden, in dem einige Zeit lang wunderbar duftende Blumen gelegen haben. Sechzehntens, nachdem man den Körper des Herrn mit Wasser gebadet hat, sollte man ihn in Milch baden. Siebzehntens, darauf mit Joghurt. Achtzehntens, dann mit Ghee. Neunzehntens, hierauf mit Honig. Zwanzigstens, danach mit Zucker. Einundzwanzigstens, nun sollte man die Bildgestalt mit Wasser abwaschen und den folgenden Mantra chanten: Chinamani Prakara Sadmasu Kalpa Briksha Laksha Riteshu Surabir Abhipalayantam Lakshmi Sahastra Sata Sambrama Sevyamanam Govindam Adipurusham Tam Ahamba Jami. 22. Man sollte den gesamten Körper mit einem Tuch abtrocknen. 23. Der Körper sollte mit einem neuen Gewand bekleidet werden. 24. Eine heilige Schnur sollte um den Körper gewunden werden. 25. Wasser zur Reinigung des Mundes, in Klammer Ajama, sollte geopfert werden. 26. Wohlriechende Öle, wie zum Beispiel flüssige Sandelholzpasten, sollten auf den Körper aufgetragen werden. 27. Alle Arten von Schmuck und eine Krone sollten den Körper angelegt werden. 28. Dann sollte man Blumengirlanden und Blumensträuße opfern. 29. Man sollte Räucherwerk und 30. Lampen anzünden. 31. Man sollte Vorkehrungen treffen, dass keine Dämonen und Atheisten dem Körper des Herrn Leid zufügen können. 32. Vor den Herrn sollten Speisen als Opfer gestellt werden. 33. Man sollte Gewürze zum Kauen und 34. Betelnüsse opfern. 35. Zu bestimmten Zeiten sollte man dafür sorgen, dass der Herr sich im Bett zur Ruhe legen kann. 36. Die Haare des Herrn sollten gekämmt und geschmückt werden. 37. Man sollte erstklassige Gewänder und 38. einen erstklassigen Helm opfern. 39. Die Gewänder sollten parfümiert sein. 40. Man sollte Kastuba-Juwelen und andere Schmuckstücke opfern. 41. Man sollte verschiedene Blumen und 42. eine weitere Mangal-Arati darbringen. 43. sollte einen Spiegel opfern. 44. Der Herr sollte in einer hübschen Sänfte zum Altar getragen und 45. auf den Thron gesetzt werden. 46. Man sollte erneut Wasser zur Waschung seiner Füße darbringen. 47. Man sollte wieder Speisen opfern. 48. Abend-Arati. 49. Man sollte dem Herrn mit einem Chamara-Fächer Luft zufächeln und ihm einen Schirm über den Kopf hängen. 50. Der Hare Krishna-Mantra und andere bewährte Lieder sollten gesungen werden. 51. Man sollte Musikinstrumente spielen und 52. vor der Bildgestalt tanzen. 53. Man sollte rund um die Bildgestalt herumgehen und 54. erneut seine Ehrbietungen darbringen. 55. Man sollte den Lotusfüßen des Herrn verschiedene Arten von Gebeten und Hymnen darbringen. Und 56. wird mit seinem Kopf die Lotusfüße des Herrn berühren. Dies mag nicht jedem möglich sein, aber zumindest der Pujari sollte es tun. 57. Man sollte mit seiner Stirn die Blumen, die am vorangegangenen Tag geopfert wurden, berühren. 58. Man sollte die Überreste der zum Herrn geopferten Speisen zu sich nehmen. 59. Man sollte sich vor den Herrn setzen und denken, man massiere seine Beine. 16. Man sollte das Bett des Herrn mit Blumen schmücken, bevor er sich zur Ruhe legt. 61. Man sollte dem Herrn seine Hand anbieten und 62. die Bildgestalt zu Bett bringen. 63. Man sollte die Füße des Herrn waschen und ihn dann auf sein Bett setzen. 64. Man sollte den Herrn auf sein Bett legen und ihm dann die Füße massieren. Man sollte den Bildgestalten täglich 5-mal Arati darbringen, und zwar früh am Morgen, in Klammer vor Sonnenaufgang, später am Morgen, um die Mittagszeit, am Abend und in der Nacht. Das bedeutet, es sollte ständig eine Verehrung und ein Wechsel von Kleidern und Blumen stattfinden. Was die Speisen betrifft, so sollten alle Gerichte erstklassig sein. Es sollte erstklassiger Reis und Dal verwendet werden, sowie erstklassiges Obst, süßer Reis, erstklassiges Gemüse und eine Vielzahl von Zubereitungen, die man schlürfen, trinken und kauen kann. Alle Mahlzeiten, die man den Bildgestalten opfert, sollten außergewöhnlich schmackhaft sein. Gegenwärtig herrscht in Europa und Amerika kein Mangel an finanziellen Mitteln. Die Menschen sind nicht arm. Und wenn sie diese Prinzipien der Verehrung der Bildgestalt folgen, werden sie im spirituellen Leben Fortschritt machen. Was das Zu-Bett-Bringen der Bildgestalt betrifft, so ist dies bei einer großen und schweren Bildgestalt nicht jeden Tag möglich. In diesem Fall ist es besser, dass eine kleine Bildgestalt, die ebenfalls verehrt wird, zu Bett gebracht wird. Dabei sollte man den folgenden Mantra chanten. Agacha Shayana Stanam Priya Bihi Saha Keshava. O Keshava, komm bitte zusammen mit Srimati Radharani in dein Bett. In Klammer Hari Bhakti Vilas 11.40. Die Bildgestalt sollte zusammen mit Srimati Radharani ins Bett gelegt werden, und dies sollte dadurch angezeigt werden, dass man die hölzernen Schuhe vom Altar neben das Bett stellt. Wenn die Bildgestalt liegt, sollten die Beine massiert werden, bevor man die Bildgestalt hinlegt. Sollte man ihr einen Krug mit Milch und Zucker bringen. Und nachdem die Bildgestalt diese dicke Milch angenommen hat, sollte man sie hinlegen und ihre Betelnüsse und Gewürze zum Kauen darbringen. Vers 335. Shri Murti Lakshana Ara Shalagram Lakshana Krishna Kshetra Yatra Krishna Murti Darshana. Übersetzung: Die Eigenschaften der Bildgestalt sollten ebenso erörtert werden wie die charakteristischen Merkmale des Shaligram Shila. Ebenso solltest du erwähnen, wie man die Bildgestalten im Tempel besucht, sowie heilige Stätten wie Vrindavan, Mathura und Dwarak bereist. Vers 336. Nama Mahima Nama Paratha Duri Varchana Vaishnava Lakshana Seva Paratha Kandana. Übersetzung: Man sollte den heiligen Namen verherrlichen und beim Chanten des heiligen Namens mit aller Achtsamkeit Vergehen vermeiden, und man sollte die Merkmale eines Vaishnava kennen. Zudem muss man alle Arten von Seva-Apparat Vergehen bei der Verehrung der Bildgestalt unterlassen. Erläuterung: Der Gottgeweihte sollte stets sehr darum bemüht sein, die 10 Vergehen zu vermeiden, während er den Hare Krishna Mantra chantet. Wenn ein Gottgeweihter den Methoden der Bildgestaltenverehrung sehr strikt folgt, wird er ganz natürlich und schnell ein reiner Vaishnava werden. Ein reiner Vaishnava hat unumstößliches Vertrauen zum Herrn und weicht nicht im geringsten davon ab. Er beschäftigt sich immerfort in der vollkommenen Verehrung der Bildgestalten. Man sollte sich auch der besonderen Vergehen gegen die Bildgestaltenverehrung bewusst sein. Diese werden im Skanda Purana in Klammer Avanti Kanta von Vyasadeva selbst aufgeführt. Man sollte alle Arten solcher Vergehen eliminieren. Der Shaligram Shila sollte mit Tulasi verehrt werden, sofern genügend Tulasi-Blätter vorhanden sind. Die Verehrung des Shaligram Shila sollte in allen Tempeln der ISKCON eingeführt werden, denn Shaligram Shila ist die Gestalt der Barmherzigkeit des Herrn. Die Bildgestalt in allen oben erwähnten 64 Punkten zu verehren, mag eine schwierige Aufgabe sein, aber der Herr hat sich derart klein gemacht, dass jeder in jedem Tempel die Bildgestaltenverehrung durchführen kann, indem er einfach dieselben Vorgänge mit dem Shaligram Shila ausführt. Es gibt 32 Vergehen, die vermieden werden sollten. Erstens, man sollte nicht mit einem Fahrzeug in den Tempel eindringen. Schuhe und Hausschuhe sollten vor dem Betreten des Tempels abgelegt werden. Zweitens, man sollte seine Ehrerbietungen darbringen, sobald man die Bildgestalt sieht. Drittens, man sollte den Tempel betreten, nachdem man ein Bad genommen hat. Mit anderen Worten, man sollte sehr sauber sein. Viertens, man sollte dem Herrn seine Ehrerbietungen nicht nur mit einer Hand darbringen. Fünftens, man sollte vor der Bildgestalt nicht um Halbgötter herumgehen. Sechstens, man sollte vor der Bildgestalt nicht seine Beine ausstrecken. Siebtens, man sollte sich weder mit gekreuzten Beinen vor der Bildgestalt setzen, noch sollte man seine Beine mit den Händen berühren. Achtens, man sollte sich nicht vor der Bildgestalt hinlegen. Neuntens, man sollte nicht vor der Bildgestalt essen. Zehntens, man sollte vor der Bildgestalt nicht lügen. Elftens, man sollte vor der Bildgestalt nicht allzu laut sprechen. Zwölftens, man sollte vor der Bildgestalt keinen Unsinn reden. Dreizehntens, man sollte vor der Bildgestalt nicht schreien. Vierzehntens, man sollte sich vor der Bildgestalt nicht mit anderen befassen. Fünfzehntens, man sollte vor der Bildgestalt keine Kraftausdrücke verwenden. Sechzehntens, man sollte sich vor der Bildgestalt nicht mit einer Decke zudecken. Siebzehntens, man sollte vor der Bildgestalt nicht neidisch über andere sprechen. Achtzehntens, man sollte vor der Bildgestalt nicht andere lobpreisen. Neunzehntens, man sollte vor der Bildgestalt nicht grobschlächtig reden. Zwanzigstens, man sollte vor der Bildgestalt keine Luft lassen. Einundzwanzigstens, man sollte die 64 Punkte der Bildgestaltenverehrung nicht missachten. 22. Man sollte nichts zu sich nehmen, was nicht der Bildgestalt geopfert wurde. 23. Man sollte nicht versäumen, die Früchte der Jahreszeit zu opfern, sobald sie erhältlich sind. 24. Man sollte der Bildgestalt stets frische, unberührte Früchte opfern. 25. Man sollte nicht mit dem Rücken zur Bildgestalt sitzen. 26. Man sollte vor der Bildgestalt niemand anderem seine Ehrerbietungen erweisen. 27. Man sollte sich nicht ohne die Erlaubnis des Spiritualmeisters in die Nähe der Bildgestalt setzen. 28. Man sollte nicht stolz darauf sein, vor der Bildgestalt gepriesen zu werden. 29. Man sollte die Halbgötter nicht schmähen. Dreißigstens, man sollte vor den Bildgestalten nicht zu anderen unfreundlich sein. Einunddreißigstens, man sollte alle Feste im Tempel einhalten. Zweiunddreißigstens, man sollte vor der Bildgestalt weder kämpfen noch streiten. Vers 337. Shankar, Chala, Ganta, Pushpa, Dupadi, Lakshana, Japa, Stuti, Parigrama, Dandavat, Vandana. Übersetzung. Du solltest die verschiedenen Utensilien der Verehrung wie Wasser, Muschelhorn, Blumen, Räucherwerk und Lampen beschreiben. Ebenso solltest du das leise Chanten, das Darbringen von Gebeten, das Umkreisen sowie das Darbringen von Ehrbietungen ausführen. All dies solltest du mit Sorgfalt studieren. Erläuterung: All diese Dinge werden im Hari-Bhakti-Vilas erwähnt. Der Ashtama-Vilas dieses Buches sollte so oft wie möglich zu Rate gezogen werden. Vers 338. Puracharana Vaiti Krishna Prasada Bhojana Anivedita Tyaga Vaishnava Nitadi Varchana. Übersetzung. Weitere zu beachtende Punkte sind das Ausüben von Puracharana, das Annehmen von Krishna Prasad, das Zurückweisen von nicht geopferten Speisen sowie zu verhindern, die Geweihten des Herrn zu schmähen. Erläuterung. Was Vaishnava Ninda betrifft, siehe Matya Lila 15.260, Vers 339. Sadhu Lakshana Sadhu Sangha Sadhu Sivana Asat Sangha Tyaga Sri Bhagavata Shravana. Übersetzung. Man sollte die Merkmale eines Gottgeweihten kennen und wissen, wie man mit Gottgeweihten Umgang pflegt und sie durch das Darbringen von Dienst zufriedenstellen. Man sollte auch wissen, wie man die Gemeinschaft von Nicht-Gottgeweihten aufgibt. Ebenso sollte man regelmäßig Lesungen aus dem Srimad Bhagavatam hören. Vers 340. Dina Kritya Paksha Kritya Ekadasi Adi Vivarana Masa Kritya Chanmastam Yadi Vaiti Vicharana. Übersetzung. Du solltest die täglichen rituellen Pflichten und die 14-tägigen Pflichten beschreiben, vor allem das Einhalten des Fastens am Ekadashi-Tag, der sich alle 14 Tage wiederholt. Des Weiteren solltest du die monatlichen Pflichten schildern, vor allem das Feiern von Zeremonien wie Janmashtami, Ramanavami und Nishimha Chaturdasi. Vers 341. Ekadashi Janmashtami Vamana Dvadashi Shri Rama Navami Ara Nishimha Chaturdashi. Übersetzung. Ekadashi Janmashtami Vamana Dvadashi Rama Navami und Nishimha Chaturdasi sollten alle begangen werden. Vers 342. Du solltest ebenfalls empfehlen, dass man vermischten Ekadasi vermeidet und den reinen Ekadasi durchführt. Ebenfalls solltest du den Fehler beschreiben, dies nicht zu beachten. Man sollte in Bezug auf diese Punkte äußerst achtsam sein, denn wenn man nicht sorgsam ist, wird man in seinem hingebungsvollen Dienst nachlässig werden. Vers 343. Savartra Brahmana Dipepurana Vachana Shri Murti Vishnu Mandira Karana Lakshana. Übersetzung. Was immer du über das Verhalten der Vaishnavas, das Errichten von Vaishnava-Tempeln und Bildgestalten sowie über alles andere sagst, sollte durch Zitate aus den Puranas belegt werden können. Vers 344. Samanya Sat Achara Ara Vaishnava Achara Kartavakartyava Saba Smarta Yavahara. Übersetzung. Du solltest allgemeine und spezielle Beschreibungen des Verhaltens und der Tätigkeiten eines Vaishnava geben. Dabei solltest du diejenigen Dinge betonen, die man tun muss und diejenigen, die man nicht tun darf. All dies sollte in Form von regulierenden Prinzipien und Umgangsformen beschrieben werden. Vers 345. E Shankshepe Sutra Kailun Dik Darshana Yabe Tumi Likiba Krishna Karabe Spurana. Übersetzung: Ich habe dir somit eine Zusammenfassung der regulierenden Prinzipien der Vaishnavas gegeben. Dies geschah in aller Kürze, um dir ein wenig die Richtung zu weisen. Wenn du über dieses Thema schreibst, wird dir Krishna behilflich sein, indem er dich spirituell erweckt. Erläuterung: Man kann nicht über spirituelle Themen schreiben, ohne von Krishna und der Schülernachfolge von Gurus gesegnet zu sein. Die Segnungen der Autoritäten ist die Vollmacht, und man sollte nicht versuchen, irgendetwas über das Verhalten und die Tätigkeiten der Vaishnavas zu schreiben, ohne von höheren Autoritäten bevollmächtigt zu sein. Dies wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Evam parampara praptam imam rachar shayo vituhu. Vers 346. Eta kahilu praburda sanatane prasada yahara shravane chitera kande avasada. Übersetzung: Ich habe nun also von Sri Chaitanyas Gnade gegenüber Sanatan Goswami berichtet. Wenn man diese Beschreibung hört, wird das Herz von allen Verunreinigungen gesäubert. Vers 347. Nicha Grante Karnapura Vistara Kariya Sanatane Prabhura Prasada Kakichayache Likia. Übersetzung: Der autorisierte Dichter Kavi Karnapura hat ein Buch namens Chaitanya Chandrodaya Nataka verfasst. Dieses berichtet, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami mit seiner ganz besonderen Barmherzigkeit gesegnet hat. Vers 348. Srila Sanatan Goswami, der ältere Bruder Srila Rupa Goswamis, war ein äußerst wichtiger Minister in der Regierung von Hussein Shah, dem Herrscher von Bengalen, und man betrachtete ihn als Schmuckstück des gesamten Parlaments. Er besaß alle Reichtümer einer königlichen Stellung, doch ließ er alles hinter sich, nur um die jugendlichen Tugenden der Entsagung anzunehmen. Obwohl er äußerlich wie ein Bettelmönch aussah, der allem entsagt hatte, war er im Inneren seines Herzens mit der Freude des hingebungsvollen Dienstes erfüllt. Er lässt sich somit mit einem tiefen See vergleichen, der von Moos bedeckt ist. Er war die Freude aller Gottgeweihten, die mit der Wissenschaft des hingebungsvollen Dienstes vertraut waren. Erläuterung: Dieser und die folgenden beiden Verse stammen aus dem Chaitanya Chandrodaya Nataka in Klammer 9.34, 35, 38. Vers 349. So wie Sanatan Goswami vor Sri Chaitanya trat, überschüttete ihn der Herr beim ersten Anblick mit seiner Barmherzigkeit. Der Herr, der die Hautfarbe einer goldenen Chapaka-Blume besitzt, öffnete seine Arme und umschlang ihn, während er große Zuneigung zum Ausdruck brachte. Vers 350. Kalena Vrindavana Kilivarta Lupteti Tam Kyapayitum Vishishya Kripam Renabhishecha Devas Tatraiva Rupam Cha Sanatanam Cha. Übersetzung: Im Laufe der Zeit gingen die transzendalen Erzählungen der Spiele Krishnas in Vrindavan beinahe verloren, und um diese transzendalen Spiele wieder deutlich zu verkünden, ermächtigte Sri Chaitanya Mahaprabhu in Prayag Srila Rupa Goswami und Sanatan Goswami mit dem Nektar seiner Barmherzigkeit, damit sie diese Arbeit in Vrindavan ausführen konnten. Vers 351. Eta kahilun sanatane prabhura prasada yahara shravane chitera kante avasata. Übersetzung: Ich habe somit die Barmherzigkeit beschrieben, die Sri Chaitanya Mahaprabhu Sanatan Goswami zukommen ließ. Wenn man dies hört, verringert sich jeglicher Verdruss im Herzen. Vers 352. Krishnera Svarupa Ganera Sakala Haya Kyana Vaiti Raga Marge Sadhana Bhakti Ra Vitana. Übersetzung: Wenn man diese Anweisungen an Sanatha und Goswami liest, wird man sich der verschiedenen Erweiterungen Sri Krishnas sowie des Vorganges des hingebungsvollen Dienstes gemäß den regulierenden Prinzipien und spontaner Liebe vollkommen bewusst. So lässt sich alles in vollem Umfang verstehen. Vers 353. Krishna Prema Bhakti Rasa Bhaktira Siddhanta Ihara Shravane Bhakta Chanena Saba Anta. Übersetzung: Wenn ein reiner Gottgeweihter dieses Kapitel liest, kann er die Liebe zu Krishna, die Beziehungen im hingebungsvollen Dienst sowie die Schlussfolgerungen des hingebungsvollen Dienstes verstehen. Jeder kann all diese Dinge bis ins letzte Detail begreifen, wenn er dieses Kapitel studiert. Vers 354. Sri Chaitanya Nityananda Advaita Charana Yanra Prana Dana Se Paya E Dana. Übersetzung: Die Schlussfolgerung dieses Kapitels kann von denjenigen verstanden werden, die die Lotusfüße Sri Chaitanya Mahaprabhus, Nityananda Prabhus und Advaita Prabhus als ihr Ein und Alles betrachten. Vers 355. Sri Rupa Raghunatha Pati Yada Asha Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Dasa. Übersetzung: Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishna das den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterungen zum 24. Kapitel im Matya Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das den Atmarama Vers und die Barmherzigkeit des Herrn gegenüber Sanatana und Goswami beschreibt.